Wenn ihr mögt, könnt ihr mich und diesen Podcast übrigens unterstützen. Und zwar ab sofort bis zum 20. Mai beim Publikumspreis des Deutschen Podcastpreises. In der Kategorie Beste Information. Da könnt ihr nämlich abstimmen und ich würde mich wirklich tierisch freuen, wenn ihr bei dem Podcast Peter und der Wald klicken würdet. Also ab sofort bis zum 20. Mai und den Link findet ihr in den Shownotes.
Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute wieder Waldaktuell und ich gehe mit euch zuerst wieder raus. Es regnet zwar, sind sogar ein paar Schneeflocken dabei, aber ich habe das ja beim letzten Mal schon gemacht bei Waldaktuell und ich finde es einfach schön, so viel draußen wie möglich zu sein. Und man könnte jetzt, weil es aktuell ist, natürlich über die negativen Sachen berichten. Ja, so ganz kurz sollte man es vielleicht tun, dass die Lobbyverbände von Forst und Holz immer noch gegen einen superlaschen Entwurf des Bundeswaldgesetzes schießen. Das alte hat quasi fast nichts geregelt und das neue soll es möglichst auch nicht tun. Und am besten gibt es gar nicht so. Das ist deren Meinung. Und schaut euch draußen um, die riesen Kahlschläge, die Insektizideinsätze, die Ausplünderung der Wälder. Naja, da setzen wir uns hier bei der Waldakademie natürlich auch kräftig ein, dass das verhindert wird, dieser massive Widerstand blockiert wird und das neue Bundeswaldgesetz, so lasch es auch sein mag, endlich kommt. Aber gut, das ist eine. Dann die Verordnung zur Wiederherstellung der Natur in Europa, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Da wird immer noch kräftig dran gesägt, dass das nicht stattfindet. Na ja. Kommen wir aber mal zu positiven, / interessanten Sachen. Die Bäume haben ja jetzt auch in den Mittelgebirgen so langsam ihr Laub. In den Tieflagen, je nachdem, wo ihr wohnt, sind sie sowieso schon alle grün. Und Waldaktuell, ja, was ist denn jetzt aktuell? Jetzt wird es riskant und interessant. Fangen wir vielleicht mal mit interessant an. Ich stehe hier, muss mal gerade gucken, stehe ich hier tatsächlich? Ja, hier stehe ich an einer alten Buche. Also diesmal nicht in dem alten Buchenwald, sondern hier an der Grenze am Zaun. Und da ist mit dem letzten Sturm ein Zweig abgebrochen von dieser alten Buche. Und da sieht man, da sind Blüten dran. Buchenblüten. Und das ist eher ungewöhnlich, dass sie 2 Jahre hintereinander blühen. Das kann am Stress liegen. So ganz genau weiß man das aber noch nicht. Die Blüten werden ja geplant so 1,5 Jahre im Voraus. Also schaut mal, wenn jetzt Bäume austreiben, da sitzen schon die ganz kleinen Knospen für nächstes Jahr dran. Das heißt, die sind schon festgelegt. Gibt es eine Blüte, gibt es ein Blatt. Das sitzt jetzt schon überall mit an den Zweigen dran für nächstes Jahr. Also diese Redensart, oder man liest es auch häufig, es hat letztes Jahr einen trockenen Sommer gegeben, deswegen blühen die Bäume jetzt so stark. Das geht gar nicht, weil die Blüten für dieses Jahr letztes Jahr im Frühling schon an den Zweigen saßen. Also das ist der allerspäteste Termin, wo ein Baum das entscheiden kann. Möglicherweise wird das aber sogar schon im Herbst entschieden, also 1,5 Jahre vorher. Hat also nichts mit dem Wetter der letzten Saison zu tun. Geht ja gar nicht, ne? Ist ja schon festgelegt. Gut, auf jeden Fall, warum auch immer, blühen die Buchen, zumindest bei uns hier, dieses Jahr schon wieder. Und was passiert dann mit der Tierwelt? Da gibt es nämlich Erstaunliches zu berichten. Die Siebenschläfer, die ja jetzt eigentlich noch pennen, die erschnuppern das, möglicherweise im Schlaf, und dann schwellen bei den Männchen die Hoden. Warum? Weil das ist das Signal, hey, Paarung, Nachwuchs. Wenn es in der Saison dann genug Bucheckern gibt, dann kriegt man den Nachwuchs halt besser durch. Und das schnüffeln die schon. Das werden die Träume, haben so süße Träume und von einem wilden Liebesleben. Und das lösen die Buchenblüten aus. Was die Buchen natürlich nicht so schön finden, die wollen ja, dass die Samen überleben. Aber gut, die produzieren ja auch ganz viele, Hunderttausende, und da werden schon genug durchkommen. Das sieht man ja jetzt überall. Aber auf die Blätter sind natürlich auch ganz viele Tiere scharf. Also zum Beispiel Schmetterlingsraupen. Also bei den Bäumen, die jetzt austreiben, übrigens ganz besonders spät, hinten dran immer Eiche und Esche. Ja, das sind Bäume, also die Eiche zum Beispiel, die kommt auch in Gegenden vor, wo es noch sehr, sehr lange Nachtfröste geben kann. Ja, die Bäume treiben überhaupt jetzt erst aus oder haben jetzt ausgetrieben, weil sie Nachtfröste vermeiden wollten. Und jetzt kommt dieses ganze zarte Laub raus. Und darauf haben sich viele, viele Insektenarten spezialisiert. Also bei der Eiche, Eichenwickler, und es gibt Spanner und alle möglichen Schmetterlingsarten, die jetzt der Eiche ans Leder wollen und das teilweise natürlich jetzt auch machen. Das ist schöne, zarte Laub, das könnt ihr auch selber gut essen. Schmeckt wirklich lecker. Ich guck mal gerade, haben wir hier Buchenlaub? Frisch ausgetriebenes, warte mal hier. Mal reinbeißen. Ja, sehr angenehm säuerlich. Das geht übrigens nicht lange gut. Das verholzt ja dann, schmeckt wirklich gut. Das Laub verholzt dann auch so, also über den Sommer hin schmeckt das dann nicht mehr doll. Aber jetzt so frisch ausgetrieben, das Grün, kann man einen schönen Salat von machen. Und ja, wir waren bei den Raupen. Die fressen dann los und alle paar Jahre kommt das zu einem Massenbefall. Also alle paar Jahre. Also ich habe es, muss ganz ehrlich sagen, bei der Eiche erst ein einziges Mal erlebt. Da waren so viele, ich glaube, es war der Eichenwickler drauf, dass das, also die, ne, die fressen, dann koten die auch, relativ trocken. Und dieser Kot, wenn der runterfällt, also ist ja sehr, sehr klein bei so kleinen Raupen, das war trotzdem laut. Warum? Weil das Milliarden von Raupen waren, die in dem Wald saßen. Und das hat gerauscht wie ein Gewitterregen. Es hat wirklich gerauscht, gerauscht, gerauscht. Ist natürlich ein bisschen eklig, ne, wenn man da durchläuft und wird da mit Kot bombardiert. Also man hat ja nachher überall im Kragen und überall, naja, das Zeug drin. Also es ist wirklich so, so ungeheuer viel. Das kann man sich fast nicht vorstellen, wenn man es nicht mal selber erlebt hat. Solche Massenbefalle gibt es auch mit Buschhornwespen, also Buschhornblattwespe heißt das, glaube ich, bei Kiefer. Gibt es also bei ganz, ganz vielen Baumarten. Und diese Massenvermehrung bricht in der Regel dann irgendwann zusammen durch Bakterieninfektionen zum Beispiel. Und das ist auch eine Möglichkeit der biologischen Bekämpfung. Ich glaube, das heißt Bacillus thuringiensis, BT, womit man dann spritzt, damit die Darmzellen in den Raupen absterben und die sich dann eben nicht mehr vermehren können, sondern ja, eben die Massenvermehrung zusammenbricht. Mittlerweile benutzt man auch Häutungshemmer, Dimelin heißt das. Das wird auch gespritzt, damit die Raupen sich nicht mehr häuten können, damit denen die Haut zu eng wird, die wachsen. Wenn die größer werden, dann wächst die Haut nicht mit. Die muss abgestreift werden, durch eine neue Haut ersetzt werden. Wenn das nicht mehr geht, dann, ja, dann wird es denen zu eng. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Wenn man dann vor Enge stirbt, auf jeden Fall passiert das dann. Das gilt als biologisches Bekämpfungsmittel, aber das trifft natürlich auch ganz viele andere Raupenarten von, keine Ahnung was für Schmetterlingen. Und es wirkt also nicht besonders selektiv und führt dann dazu, dass in dem gesamten Gebiet eben die Schmetterlingsraupen absterben. Ich bin sowieso kein Freund von biologischer Schädlingsbekämpfung. Überhaupt Schädlingsbekämpfung. Biologische Schädlingsbekämpfung hört sich mal ganz nebenbei immer ganz toll an. Auf die Art und Weise sind ja beispielsweise die Harlekin-Marienkäfer aus Asien zu uns gekommen, weil irgendwelche Leute, die in den Gewächshäusern hatten, um Blattläuse zum Beispiel zu bekämpfen, und diese Marienkäfer sind dann logischerweise irgendwann mal ausgebüxt. Irgendeiner macht ja dann die Tür auf und schwuppdiwupp haben wir sie mittlerweile überall. Also Schädlingsbekämpfung generell ist im Wald, zumindest draußen in der freien Natur, finde ich nicht besonders sinnvoll. Und ja, was passiert mit den Bäumen? Also bis hin zum Kahlfraß werden die runtergefressen. Das habe ich bei diesen Eichen auch gesehen. Standen dann im Juni, Ende Mai, Anfang Juni, völlig kahl da. Und deswegen haben Bäume, gerade die Laubbäume, noch mal die Möglichkeit, einen Johannistrieb zu machen. Johannis ist, glaube ich, am 29. Juni. Korrigiert mich bitte, wenn es falsch ist. 29. Juni. Johannis, deswegen heißen übrigens auch die Johannisbeeren Johannisbeeren, ne, weil die so um Johannis reif werden. Und da gibt es diese Johannistriebe, also spät, eigentlich wenn die Bäume schon durch sind mit ihrem Geschäft. Die Bäume, die wachsen ja jetzt wirklich wie blöde. Das ist die Hauptwachstumszeit jetzt. Im Wald ist es momentan schön und stressig zugleich. Die Bäume produzieren Zucker, die produzieren Holz, ne, die machen längere Triebe und ne, werden ein bisschen dicker, wie ich das gehört, mit einem Jahresring. Das machen die ganz, ganz überwiegend im Mai, Juni. Also richtig, richtig Gas. Und wachsen übrigens vor allem nachts. Finde ich auch ganz süß. Ne, tagsüber Photosynthese. Und nachts geht das ja nicht. Da werden übrigens diese Spaltöffnungen, die kleinen Münder, geschlossen. Die Bäume pumpen sich voll Wasser. Die werden messbar, also natürlich im ganz kleinen Rahmen, messbar dicker. Pumpen sie also auf. Und ja, weil sie das Wasser ja nicht brauchen. Und wachsen gleichzeitig. Also nachts passiert da eine ganze Menge. Und das ist halt eine sehr, sehr stressige Zeit. So, jetzt kommt da irgend so eine olle Raupeninvasion. Ne? Irgendwelche ollen Raupen, die fressen da dran rum. Das merken die Bäume übrigens. Da gibt es ja bei der Eiche eine schöne Untersuchung aus Deutschland, eine Studie aus dem Leipziger Auwald, dass die Eichen das merken und dann einen chemischen Hilferuf produzieren. Der wabert dann durch die Luft und den erschnüffeln zum Beispiel Meisen. Und die Meisen wissen dann, ah, da hinten bei der Eiche, da gibt es richtig was zu holen. Und dann fliegen rüber und befreien die Eichen von diesen Parasiten. Das sind sie aus Sicht der Eiche. Also die Bäume können sich schon auch wehren, aber in dem Falle, den ich da beobachtet habe, halt nicht. Ne? Also da ist alles runtergefressen worden. Naja, man muss auch sagen, was ich da gesehen habe, das war ja eine klassische Monokultur. Also Eichen, ein Eichenbestand, ne, wie ich früher als Förster gesagt hätte, ne, wie man so einen Warenbestand hat, die waren vielleicht naja, so 70 Jahre alt und da ja, war noch ein bisschen Hainbuche drunter, aber ein schöner geordneter Eichenbestand, ein schönes geordnetes Eichenholzwarenlager, also eine Monokultur. Und nur weil Eiche heimisch ist, heißt es ja nicht, dass es ein heimischer Wald ist. Das ist eine Monokultur mit heimischen Bäumen, genauso sinnvoll oder Wald zu nennen, wie in Brasilien, wenn die den Regenwald abholzen und pflanzen da Teak oder Mahagoni, dann ist diese Teakplantage auch kein tropischer Regenwald. Eine Eichenplantage ist auch kein heimischer Laubwald. Das ist halt eine Eichenplantage und die sind natürlich anfälliger. Also da ist diese Massenvermehrung von Raupen, Schmetterlingsraupen, die kann ja eigentlich nur stattfinden, wenn man ein riesen Angebot hat, was sehr monoton ist. Und das war da halt der Fall. So, es können aber die Bäume nichts dran ändern, dass sie da so stehen. Die Blätter sind alle weg. Und jetzt kommt der Johannistrieb. Die treiben dann wirklich Ende Juni nochmal aus und werden wieder grün. Das ist jetzt allerdings schon sehr spät in der Saison. Weil, ihr habt es ja schon gehört, im Mai, Juni die Hauptwachstumszeit ist. Und da waren die Blätter ja entweder ramponiert oder gegen Ende sogar komplett weg. Das heißt, der Baum hat eine riesen Lücke. Arbeitslücke, ne? Zeit nicht verplempert, die ist ihm ja geraubt worden durch die Raupen und treibt jetzt eben nochmal aus. Das reicht aber immerhin, um Zucker für den Winterschlaf einzubunkern. Das müssen die Bäume ja auch noch machen. Also dafür reicht der Johannistrieb aus. Der Jahrring, der ist in dem Jahr natürlich äußerst dünn oder sogar gar nicht vorhanden. Also Jahresringe können auch ganz ausfallen. Also wenn man das Alter nach Jahresringen zählt, das ist immer das Mindestalter eines Baums, was man da zählt. In schlechten Jahren gibt es gar keinen Jahresring. Und solche schlechten Jahre können zum Beispiel solche Raupenjahre sein. Aber immerhin überleben die Bäume so einen Kahlfraß in der Regel ganz gut. Außer man hat es gleich nächstes Jahr nochmal. Oder außer der Baum war schon vorher ramponiert. Dann kann so ein Kahlfraß natürlich das Ende bedeuten. Aber wir sind ja noch ein bisschen früher dran jetzt, während ihr diese Folge hört. Aber es geht eben los. Also ihr könnt schon mal gucken. Es gibt zum Beispiel kleine Käfer, die Löcher in die Blätter fressen. Gerade bei den Buchen, der Buchenspringrüssler. Die sehen dann so schrotschussartig durchlöchert aus. Also die Die Kerlchen sind auch schon unterwegs. Und wenn die Bäume blühen, und dieses Jahr, ich habe es schon gesehen, die Fichte, die hat auch geblüht bei uns. Sie staubte hier, also wirklich irre. Also bei mir brennt das regelrecht in den Augen, wenn das so massig Staub reinkommt, wie so, ja, rein mechanisch, ne? Also die Pollen, das reibt bei mir unter den Augenlidern. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr in solche Wolken reinkommt. Auf jeden Fall stauben die wie blöde, die haben geblüht. Und wenn Bäume blühen, kostet das Kraft. Und diese Kraft steht nicht mehr oder dann nur noch im geringeren Maße zur Schädlingsabwehr zur Verfügung. Und das nutzen diese kleinen Kerlchen aus. Also in Jahren, wo Buchen blühen, gibt es auch immer viele Buchenspringrüssler. Und dann sieht das Laub so im Juli schon teilweise recht braun aus, stark durchlöchert. Also so ganz, ganz typisch, dass sie sich in solchen Jahren nicht ganz so gut wehren können. Das ist jetzt nicht ganz so dramatisch wie so ein Kahlfraß, weil das Laub ja überwiegend noch dann bleibt. Die können schon noch Zucker produzieren, aber eben nicht mehr ganz so viel. Aber die sind halt auch geschwächt, weil die halt so viel Energie in die Bucheckern pumpen, ne, die Buchen. Und also es ist so viel übrigens, so viel Öl, dass man nach dem Zweiten Weltkrieg, vielleicht auch schon vorher, aber da ganz besonders, viele, viele Bucheckern eingesammelt hat, um Öl draus zu pressen. Bucheckernöl, teilweise sehr brutal gewonnen, indem man mit schweren Hämmern gegen die Bäume geknallt hat, dass die Bucheckern leichter runterfallen. Das ist natürlich für die Rinde nicht besonders gut. Die Buche hat ja eine ganz besonders empfindliche Rinde. Ist also echt sehr, sehr empfindlich. Eine sehr, sehr dünne Rinde, die man sehr leicht beschädigen kann. Aber so hat man es halt gemacht. Aber nochmal, die Saison startet ja gerade und die Bäume starten jetzt ein Wettrennen. Also gleichzeitig auf der einen Seite viel Zucker, viel Energie, endlich geht's los. Auf der anderen Seite die Insekten starten auch das Wettrennen. Da gibt es übrigens auch, fällt mir gerade ein, die fangen jetzt auch an loszulegen. Zum Beispiel die Buchengallmücke, die legt Eier an die Blattrippen und dann wird durch den Speichel der Baum mit seinem Blatt dazu gezwungen, so Zipfel zu produzieren. Und in diesen Zipfelchen lebt die Larve. Also wenn ihr das mal schaut, jetzt in den nächsten Wochen entdeckt ihr vielleicht die ersten Zipfelchen, die auf diesen Blättern wachsen. Da drin ist immer eine kleine Larve, die dann geschützt ist vor Vögeln. Und frisst da natürlich auch so ein bisschen vor sich hin. Ist für den Baum auch nicht so toll, aber gut, ne, das überlebt er alles. Aber insgesamt schwächt das so ein bisschen. Und auf der anderen Seite, Hauptsaison, es gibt jetzt viel Zucker und es hat ja wirklich viel geregnet und das ist für die Bäume ein super Start. Also Wasser und etwas wärmere Temperaturen, die Tage sind besonders lang jetzt, ne, im Sommerhalbjahr, das ist eine gute Kombination. Also die Bäume starten dieses Jahr alle sehr, sehr gut in die Saison. Also was dann hinten raus draus wird, das wissen wir nicht, aber solange wir intakte Waldböden haben, die gut Wasser speichern, ist es für die Bäume dieses Jahr praktisch gelaufen. Außer, ja, man steht eben auf verdichteten Böden, außer man ist ein gepflanzter Baum mit gekappten Wurzeln, die nur noch flachwurzeln. Das kennt ihr ja aus anderen Podcast-Folgen. Diese flachwurzelnden Bäume auf verdichteten Böden, die haben natürlich, wenn es ein paar Wochen trocken wird, schon wieder zu kämpfen. Aber hier in dem intakten Wald, hier hinter mir, da ist die Saison gelaufen. Also dem kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Außer Stürme. Also hier, ich stehe gerade an einem Baum, da ist letzte Woche über die Hälfte der Krone abgebrochen. Da kam bei so einem Schauer die Kaltfront, das ist immer das Gefährliche, nicht die Warmfront, sondern die Kaltfront, die dann reinrauscht. Da bilden sich so Wirbel und da hat dieser 200-jährigen Buche die halbe Krone abgebrochen. Die hängt aber noch da, oben mit einem Ende an einem Baum, am anderen Ende liegt sie in einem Nachbarbaum. Ja, sieht nicht schön aus, tut mir irgendwo leid, aber erzeugt sofort Kleinstlebensräume für Arten, die auf genau das spezialisiert sind und da jetzt angreifen können. Das können Pilze sein zum Beispiel, das nur als kleine Anekdote am Rande. Also wie viele Pilze es gibt, weiß man ja gar nicht, geschätzt 90% nicht entdeckt. Alleine in Kirschholz, also da weiß ich jetzt die Zahl, bei Buche weiß ich es nicht, allein in Kirschholz gibt es 80 bekannte und 70 unbekannte Pilzarten, also mindestens 150 Arten, die nur in Kirschholz wachsen, also nicht auf oder nicht auf der Rinde oder nicht auf den Blättern oder nicht auf den Kirschen, sondern die in dem Kirschholz wachsen. 150 verschiedene Arten, Minimum. Und die können natürlich, wenn jetzt so offene Stellen entstehen, viel, viel besser da eindringen und ja, legen jetzt da los. Und für die Buche ist es nicht so schön, aber die hat ja noch die halbe Krone. Ja, also Saisonstart ist gut für alle Beteiligten, für die Siebenschläfer, für die Insekten, die jetzt loslegen wollen, aber auch für die Bäume, die mit viel Wasser, mit viel Sonne, viel Energie jetzt ordentlich wachsen. Und hier regnet es hier in einer Tour. Ich gehe jetzt mal wieder rein und kümmere mich jetzt mal um eure Post. Die sehe ich jetzt nämlich mal durch und beantworte die euch. Und da waren auch wieder mal ein paar sehr interessante Fragen dabei. Jetzt bin ich im Büro am Schreibtisch. Wow, das ist aber auch wirklich fieses Wetter, hätte ich beinahe gesagt. Doch, es ist fies. Es geht einem so ein bisschen in die Knochen rein. Aber jetzt sitze ich hier an meinem schönen Schreibtisch und schau mal, was ihr mir so geschrieben habt. Also, Verena wundert sich, dass ich mich wundere, dass der Eschenahorn sich nicht vermehrt, weil der zweihäusig ist und einen zweiten bräuchte, um sich zu vermehren. Ja, ich weiß nicht, ob hier einer in der Nähe steht, ne, das weiß ich nicht, aber das kann teilweise halt sehr weit reichen. Also wenn ich mir zum Beispiel Walnüsse anschaue, wir haben auch einen Walnussbaum, einen einzelnen, und bei uns ist ja hier sonst nur Wald. Der trägt trotzdem Nüsse. Und das geht nur, das ist ja auch windbestäubar, wenn irgendwo noch ein anderer steht. Und zwar so, dass der mit dem Wind das bis zu uns transportieren kann, die Pollen. Also von daher ist das immer für eine Überraschung gut. Aber klar, wenn da kein anderer ist, dann war es das möglicherweise mit dem Eschenahorn, dass er sich nicht vermehren kann. Also so oder so lasse ich den stehen. Also der gilt nur noch mal für alle als invasive Art. Und ich lasse ihn halt trotzdem stehen, weil er sich momentan zumindest nicht vermehrt. So, Felix hat auch noch eine Frage. Da geht es um Holzeinschlag in einem Wald, den er kennt. Da wurde zuerst die Naturverjüngung mit Häckslern entfernt, also die nachwachsenden Bäume mit kaputt gehackt, um Rückewege zu machen und dann dicke Bäume gefällt. Und bei Nässe rausgeschleift mit dicken Furchen und an den Bäumen sind angebollert, die Nachbarbäume. Und was halte ich von so einer Bewirtschaftung? Natürlich nichts. Und Plenterwald, Dauerwald, das war die Frage, ist das nicht besser? Also Plenterwald heißt, das ist auf kleinster Fläche, also alle möglichen Altersstadien vorhanden. Ja, das ist eine schöne Bewirtschaftungsform. Dauerwald auch. Dauerwald ist gar nicht so ganz genau gefasst. Da orientiert man sich, wenn man es richtig macht, noch mehr am Urwald. Das finde ich grundsätzlich die richtige Richtung, wenn man das so machen möchte. Wenn man überhaupt Holz rausholen möchte, und das ist auch die Frage, gibt es überhaupt eine naturnahe Waldbewirtschaftung? Also das ist ja das, was wir mit dem neuen Studiengang weiterentwickeln möchten. Dann hat Kerstin sich auch bedankt. Vielen Dank. Finde ich übrigens immer schön, wenn ihr euch bedankt. Ich freue mich da wirklich drüber. Und auch da wäre wieder die Frage, Perlacher Forst. Da gab es einen extremen Schneefall und starke Winde und es sind viele Bäume umgestürzt, ne, mit dem ganzen Mikado. Was ist das sinnvolle Vorgehen? Also für die Wald liegen lassen, das gibt es ja auch von Natur aus, immer wieder. Und in diesen Verhauen blüht das Leben, da kommen eben auch die Pflanzenfresser nicht rein, die kleinen Bäume können sich da entwickeln. Also nach so einem Sturm, wenn man der Natur was Gutes tun will, wenn man den Wald schnell zurückhaben möchte, alles liegen lassen wäre das richtige Konzept. Andi hat nochmal den Windschutz aufgegriffen im Winter. Diese Geschichte mit der Feuchtigkeitscreme warnt mich davor, dass das Eincremen bei Minusgraden zur Erfrierung führen kann. Ja, also wie gesagt, ich werde da insgesamt nochmal nachdenken, aber ich freue mich jetzt erstmal, dass wir jetzt Sommersaison haben und ich nicht mehr friere. Und Anja und Wolfgang fragten, ob Rinde, wenn sie einmal beschädigt ist, wieder nachwächst. Das geht, wenn die Verletzung nicht so groß ist. Also wenn ein Baum beschädigt wird, dann ist die Rinde weg. Und an der Stelle ist meistens auch das Kambium weg, also die Schicht, die das regeneriert. Also bei uns kann sich Haut ja auch regenerieren. Bei Bäumen ist es so, dazu muss diese Wachstumsschicht, die ist hauchdünn, die muss noch erhalten geblieben sein. Wenn das die Rinde bis aufs Holz weg ist, kann da keine Rinde nachwachsen, sondern nur vom Rand her. Das nennt man dann Überwallen, wenn das vom Rand her so langsam wieder zuwächst. Es gibt auch richtig dicke, fette Narben auf der Rinde, die lebenslang bleiben beim Baum. Das geht, aber der Holzkörper bleibt halt. Je größer die Wunde ist, desto länger offen, über Jahre. Und da können sich eben Pilze reinschleichen in den Baum und den von innen her auffressen. Das kann er überleben, das überleben auch viele Bäume, auch recht lange, teilweise über 100 Jahre. Aber das ist halt ein Risiko. Ne? Also grundsätzlich, so war ja die Frage, kann die Rinde nachwachsen? Ja, aber je größer die Wunde, desto länger dauert das. Silvia fragt auch noch was nach, und zwar, sie wohnt im Spessart, und was sie traurig macht, ist, dass so viele Bäume gefällt werden. Das ist wirklich so. Die Anfragen kommen hier ganz viele rein. Eigentlich sollten Laubwälder über Alter 100 in Ruhe gelassen werden. Das hat die Koalition vereinbart als Ziel, zumindest für öffentliche Wälder, und das klappt nicht. Also die Wälder werden meiner Meinung nach wirklich regelrecht geplündert. Erst räumt man das ganze Schadholz raus, und in den Jahren, wo der Borkenkäfer nicht die Entschuldigung liefert, um möglichst viel Holz rauszuholen, macht man es halt einfach so. Und dann sind es häufig alte Laubbäume, die wir ja gerade, das haben wir auch schon häufiger gehört, für die Wolkenbildung, für die Wasserkreisläufe, für die Artenvielfalt so dringend brauchen. Carlo hat auch noch eine Frage. Da geht es um riesenhafte Bäume im Garten des Elternhauses. Und die sind schon sehr dick, zum Beispiel eine Birke 65 cm Durchmesser. Wie dick mögen die Bäume sein? Das kann man nicht sagen. Bei einem Haus ist es natürlich gut, wenn die ins Haus gebaut wurde. Ich gucke hier auch gerade auf eine dicke alte Birke. Da weiß ich genau, die ist 1934 gepflanzt worden. Da gibt es sogar noch Fotos von ihrer frühesten Jugend. Aber von der Baumdicke her, das hängt davon ab, wie viel Wasser ist da, wie ist der Boden nährstoffversorgt, was für eine Höhenlage ist das, also wie lange ist die Vegetationszeit. Also man kann höchstens ein Mindestalter angeben bei Bäumen. Also du sagst zum Beispiel, dass die Birke 65 cm Durchmesser hat. Die Frage ist, wo? Ne? Man misst normalerweise in Brusthöhe. Da würde ich auch sagen, die könnte so mindestens 80 Jahre alt sein, aber du sagst, dein Vater, Carlo, der sagt, der tippt auf 100 Jahre, kann genauso gut sein. Kann genauso gut richtig sein. Hier haben wir dann ein längeres Feedback, aber das lese ich jetzt nicht alles vor, sondern nur einen Teil von Martin. Der sagt, wenn man Äcker, Agrarflächen wieder bewaldet, dann wird erstmal CO2 freigesetzt im Rahmen der Wiederbewaldung. Richtig, da habe ich auch schon mehrfach darauf hingewiesen. Eine Wiederaufforstung, Wiederbewaldung von Ackerflächen heißt nicht, dass diese Fläche sofort CO2 bindet. Das machen übrigens auch die Kahlschläge im Wald nicht. Die gasen über viele, viele Jahre unter dem Strich mehr CO2 aus, als die jungen Bäume in Form von Kohlenstoff binden. Das ist beim Acker ganz genauso. Der verliert erstmal CO2, und irgendwann im Laufe der Jahre, teilweise auch Jahrzehnte, wenn die Bäume immer dicker werden, dann kippt das sozusagen um, und das wird wieder eine CO2-Senke. Also deswegen kann man Erstaufforstung oder überhaupt Aufforstungen als CO2-Kompensation nicht empfehlen, weil das so einfach nicht stimmt. Also vielen Dank nochmal für den Hinweis, Martin. Genauso ist es nämlich. Dann haben wir eine Meldung von Annika aus dem Sauerland. Und da geht es um die Frage, wie kann man sich eine fundierte, unabhängige Meinung bilden. Es geht ja auch um die Fichte, dass die Fichte falsch war, dass die Waldbesitzer das ja gewusst hätten und dass deswegen selber schuld sind. Naja, also ganz so habe ich es nicht gesagt, aber im Endeffekt, ja, ich verstehe das. Also deine Familie, Annika, die hat selber Wald, und so fühlt sich da angegriffen. Es tut mir auch leid, das ist gar nicht meine Absicht. Aber grundsätzlich muss man sagen, das ist, man mindestens fußt das auf einer Fehlberatung. Und das muss man halt sagen. Ihr seid falsch beraten worden, ne? Und da wäre es nicht schlecht, mal den beratenden Försterinnen und Förstern auf die Füße zu treten, weil die euch ja in so eine Situation gebracht haben, euch oder eure Familie. Es kann natürlich sein, dass diese beratenden Menschen schon gar nicht mehr unter uns weilen. Also das, ich verstehe das, wir kriegen das häufig als Feedback, ne, dass solche Aufforstungsaktionen doch sinnvoll sind. Da muss man sagen, nee. Also deswegen informieren wir auch ständig, deswegen gibt es auch den neuen Studiengang. Faktenbasiert muss man sagen, wächst der beste Wald von alleine wieder nach und Aufforstungsaktionen von wenigen Ausnahmen abgesehen sind nicht besonders sinnvoll. Dann haben wir noch von Joel eine Frage und da geht es um eine Kastanie. Also eine Rosskastanie. Und die habt ihr geschenkt bekommen, selbst gezogen und jetzt soll die irgendwo hin. Ja, das ist halt immer so eine Sache. Man kann, darf Bäume nicht einfach irgendwo hinpflanzen, weil das irgendwo hin gehört ja jemand, ne, die Parzelle. Und das ist entweder privat, kommunal, staatlich, wie auch immer. Es ist in irgendeinem Besitz-Eigentum und da kann man nicht einfach irgendwelche Bäume dazu pflanzen, aber wo kein Kläger, da kein Richter. So einfach ist das. Also ich darf es nicht empfehlen, aber könnt ihr ja selber überlegen oder du, Joel, was du mit dem kleinen Bäumchen machst. Im Übrigen ist die Rosskastanie hier nicht heimisch, die kommt aus Mazedonien. Dem Wald tut man damit jetzt keinen riesigen Gefallen. Miriam hat auch noch eine Frage. Und es geht nochmal um den Gesichtsschutz. Ja, du weißt, du bist spät dran. Also auch nochmal vielen Dank für deine Tipps. Nehme ich alles mal mit und werde es mir, wenn es in die nächste Saison wieder kalt wird, nochmal zu Gemüte führen. Dann hat Sonja geschrieben und für das muss man auch mal sagen, Sonja kritisiert die Folge mit Robinga Schnöbelrögel. Du fandst es klang arrogant und das Vokabular und Klugscheißerei und Heldenhaftigkeit des Gastes fandst du wuselig. Ja, also da kann man geteilter Meinung sein. Wir möchten halt ein bisschen Abwechslung reinbringen. Und ich wollte deine Meldung natürlich nicht unterschlagen, was ich hiermit auch nicht getan habe. So, Florian, du hast auch noch eine Frage. Also warst auch nicht so glücklich mit der Schnöbel-Dings-Folge, wie du es bezeichnest. Und möchtest natürlich auch mal eine Folge aus Niederbayern haben. Ja. Also die Folgen kommen halt immer hier aus der Eifel, Schrägstrich aus dem Forsthaus oder aus dem Wald hier rum. Einfach, das ist eine Zeitfrage, ne? Also wenn ich für jede Folge 2 Tage unterwegs bin, ne, bis von Niederbayern wieder zurück, dann müsste ich irgendwo übernachten. Das würde ich zeitlich leider nicht schaffen. Aber wenn es mal was aus Niederbayern gibt, aus Bayern habe ich übrigens schon berichtet, ne, zu dieser sehr, sehr merkwürdigen zum Beispiel Aktion, dass im Privatwald das bezahlt wird, dass man den ganz stark auflichtet, aus Klimaschutzgründen angeblich. Ne? Also ich berichte regelmäßig aus Bayern, da passieren ja teilweise recht merkwürdige Sachen aktuell. Aber dass ich dort selber produziere, das wird so schnell wahrscheinlich nicht passieren. Es gibt noch mal einen Gedanken zur Anregung von Dieter. Und der hat, jetzt gucke ich mal gerade, da geht es in dem Fall um alte Fachwerkhäuser, die Nistmöglichkeiten bieten für Höhlenbrüter wie Meisen, Rotschwänzchen, Schleiereulen und so weiter. Das stimmt, ne? Also da geht es auch um Nisthilfen. Füttern findest du nicht so gut, da gibt es eine Reihe von Nachteilen. Meisenknödel mit Kokosfett, Nutzen versus Schaden. Ja, das ist immer so ein Abwägen. Ich war lange, lange auch gegen Vogelfütterung, habe das wirklich abgelehnt, weil ich sage, es ist ein Eingriff ins Ökosystem, das mache ich nicht. Ich persönlich fand das zu dogmatisch. Es geht ja auch um Beobachtungsmöglichkeiten und individuell hilft man den Vögeln natürlich schon. Aber den Vögeln ist am meisten damit geholfen, wenn sie große, artgerechte Lebensräume haben. Das kann ich in meinem Garten nur teilweise umsetzen. Ne? So groß ist er dann wieder auch nicht. Und wird da halt auch, weil ich persönlich das schön finde. Aber das ist, wie gesagt, immer ein bisschen umstritten. Dann gibt es noch eine Frage von Malu. Auch da geht es darum, dass der Waldzustand in Deutschland alarmierend ist. Und dann die Frage ist, spendet man, wenn man zum Beispiel Aktionen im Wald macht, etwas an die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald? Ich mag die nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen. Die sind mir zu forstnah. Ne, die machen zum Beispiel, unterstützen diese Waldjugendspiele. Für mich sieht das so aus wie eine Promo für Holznutzung, teilweise auch Jagd. Die mögen mich übrigens auch nicht, genau aus dem Grund. Die haben sich übrigens teilweise sogar gegen Schutzgebiete, gegen mehr Schutzgebiete ausgesprochen, für eine Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Das klingt merkwürdig. Ich persönlich finde, da würde der Name besser passen, Schutzgemeinschaft Deutsches Holz oder Schutzgemeinschaft Deutscher Forst. Also ich persönlich, meine Meinung ist ja gefragt gewesen, würde sie nicht unterstützen.
Gut, dann haben wir hier von Jakob noch, da hat die Linde mal ein bisschen in den Vordergrund geschoben, die an einem alten Haus steht bei euch. Ja, ich rede sehr viel von Buchen. Stimmt. Buchen sind unsere Leitbaumart, unsere heimischen Wälder. Also ich spreche auch schon auch über andere Bäume, über Eichen, Fichten, sonst was, aber häufiger über Buchen, Leitbaumart eben bei uns, und die stehen bei uns hinterm Haus. Ne? Also das ist ein altes Laubwaldreservat und das hat so die typische Zusammensetzung, wie sie auch Urwälder hätten, also mit Buche, mit Eiche, mit Hainbuche, ein bisschen Ahorn, Weißtanne und so weiter. Da bin ich halt gerne unterwegs in unserem heimischen Waldtyp. Da spielt Linde hier bei uns nicht so eine große Rolle. Je weiter man nach Osten geht, desto stärker tritt die Linde auf. Und zum Beispiel im Urwald von Białowieża, da ist die Buche gar nicht mehr. Da gibt es dafür aber mit den Eichen zusammen ziemlich viele Linden. Ne? Also die Linde liegt mir schon auch im Herzen. Ich habe sie hier halt nur nicht so vor der Nase und deswegen rede ich nicht ganz so viel über sie. Aber jetzt haben wir sie ja mal ein bisschen erwähnt. Dann hat Andreas noch geschrieben. Und der Andreas beschwert sich so ein bisschen über die letzte Folge, auch mit Rubinga Schnöbelrögel, über den Bezug auf die Honigbiene. Dass es um den Lebensraum für wildlebende Honigbienen geht. Ja, das ist grundsätzlich, finde ich auch gut. Das ist immer ehrenwert, sich um die Lebensräume zu kümmern. In der Folge ging es eher darum, dass die Imkerei, also die Zuchtbienen, letztendlich auch eine Form der Haustierhaltung darstellt und dazu führen kann, und da müssen wir mal mit Insektenforschern und Forscherinnen reden, das haben wir auch gemacht, die finden das teilweise schon recht problematisch, weil Honigbienen Generalisten sind und überall dran gehen und bestimmte oder sehr, sehr viele Insektenarten, Bienenarten, Wildbienenarten auch ganz bestimmte Blüten brauchen. Und wenn so ein Riesenschwarm Honigbienen darüber hinweggeht und nimmt einfach alles, dann bleibt halt für manche seltene Art nicht mehr viel übrig. Ne? Mit Blüten, die nicht so häufig vorkommen, da wird es dann schwierig. Also darum ging es in der Folge. Ich weiß, das ist ein schwieriges Thema, vor allem, wenn man selber Bienen hält. Clemens fragt auch noch mal zum demografischen Wandel bei Försterinnen und Förstern, ob man damit rechnen kann, dass die junge Generation da ein bisschen anders drauf ist. Nein. Wir tauschen uns ja mit denen aus. Es ist wie überall. Es gibt überall gute und weniger gute. Und das, was die forstliche Lehre macht mit diesen jungen Leuten, das ist leider das Zementieren alter Denkrichtungen. Und das ist ja der Grund, warum wir eben mit sehr, sehr viel Aufwand den neuen Studiengang aus der Taufe heben, beziehungsweise wir, sage ich immer so schön, das ist Pierre Ibisch und Christoph Nowicki an der Hochschule Eberswalde, zusammen mit Greenpeace-Stiftung, mit Elobau-Stiftung, mit Privatwald Hatzfeld, mit Stiftung Zukunft jetzt, mit Ecosia, also und so weiter und so weiter. Da gibt es also ganz, ganz viele Förderinnen und Förderer, und die sich an diesem Studiengang beteiligen. Und aus diesem Grund, weil eben die neuen Generationen leider mit dem alten Denken rausgehen. Man sieht das ja auf Social Media, da kommen jetzt junge Försterinnen und Förster, ganz hip, und erklären, stehen da auf Kahlschlägen und erklären da irgendwelche tollen Sachen über die Natur, wo man sagt, Leute, guckt euch doch mal um, ihr habt doch da gerade alles kaputt gemacht. Das scheint denen nicht aufzufallen, und die sind ja nicht dumm. Nein, die sind entsprechend nicht besonders gut ausgebildet aus meiner Sicht. Gut, dann fragt Lars nach Maikäfern. Ja, Maikäfer. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, wer so alles hinter den Baumblättern her ist. Das sind auch die Maikäfer. Und wann es solche Flugjahre gibt. Er hätte in seinen 27 Jahren bewusst leider noch da so etwas noch nicht miterlebt. Ihr erinnert euch vielleicht an Reinhard May. Es gibt keine Maikäfer mehr. Ja, Maikäfer haben ja einen mehrjährigen Entwicklungszyklus als Larve im Boden. Und irgendwann schlüpfen sie halt und dann geht's los. Und wenn sich das überlappt sich, also jedes Jahr schlüpfen irgendwelche Maikäfer, aber manchmal fallen diese Entwicklungsjahre zusammen, und ne, das passiert halt recht selten. Einmal alle paar Jahrzehnte, und dann, wenn es zufällig diese ganzen Entwicklungsjahre zusammenfallen, also manche entwickeln sich in 3, manche in 4 Jahren, manche in 2 Jahren, irgendwie so in der Art, ne, es ist eben ganz unterschiedlich, aber durch Zufall mehr oder weniger fällt das irgendwann mal alles zusammen. Diese Schlupfjahre, ne, dass sich das so quasi synchronisiert, und dann gibt es diese Riesenwellen. Also es ist keine Massenvermehrung in dem Sinne, sondern mehr oder weniger ein Zufallsprodukt. Und ja, dann gibt es sehr, sehr viel Maikäfer. Also Ich habe solche Jahre tatsächlich schon miterlebt. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Aber stimmt jetzt schon länger nicht. Also wir haben jedes Jahr ein paar Maikäfer, ne, wenn man abends Licht anhat und keine Rollladen runter, dann bumm, ne, dann bollern die mal so gegen die Scheibe. Und dann sieht man sie da rumkrabbeln, aber das sind nicht so viele im Moment, ja. Also vielleicht gibt es dieses Jahr eins, ich weiß es nicht. Das wissen manche Leute, die Probegrabung machen, dazu gehöre ich aber nicht. So, dann haben wir noch Beate. Die Beate bedankt sich und möchte wissen, was der älteste Baum überhaupt ist. Tja, liebe Beate, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also ist Ultico, diese alte Fichte, gilt als ältester Baum der Welt, knapp 10.000 Jahre alt. Einfach, weil mal jemand untersucht hat. So nach dem Motto, ah, lass mal gucken, meinte mal so ein Professor, wie alt dieser Baum ist. Ah, Fichte wird ja doch nicht nur 300 Jahre alt, die kann ja bis 10.000 Jahre alt werden. Huch. Es gibt diese Pappel in den USA, im Bundesstaat Oregon. Pando wurde die ja genannt, wo aus einem Wurzelsystem 47.000 Stämme entspringen. Dieses ganze System, es ist ja letztlich ein Baum, wird geschätzt auf 10.000 bis 80.000 Jahre. Ja, so groß ist die Spanne, so wenig genau weiß man das. Und es sind ja alles nur Zufallsfunde, wo mal jemand hinguckt. Also es gibt sicher noch ganz, ganz viele Bäume, wo keiner hingeguckt hat. Deswegen kann man immer nur sagen, Stand heute ist, ja, je nach Geschmack, diese alte Fichte oder diese alte Pappel, oder diese alte Pappelwurzel, die sich ausgebreitet hat auf, ich glaube, 0,3 oder 0,4 Quadratkilometer, auch, also riesig, ein richtiger Wald ist das aus einer Wurzel. Vielleicht ist das der älteste Baum. Ne? So genau weiß man es halt leider nicht, wie so vieles im Wald. Dann haben wir eine Nachricht von Christian. Da geht es um die Frage der Jagd. Christian meint, die wird in Deutschland falsch praktiziert. Da haben wir aber schon mal eine Podcast-Folge dazu gehabt. Ich glaube sogar schon zwei zum Thema Jagd. Kannst du mal nachschauen in den alten Podcast-Folgen. Da ist was dabei für dich, wo wir das aufgearbeitet haben. Ganz kurz zusammengefasst, ich glaube auch nicht, dass Jagd sinnvoll ist. Schon gar nicht, wie sie heute gemacht wird. Weil die Bäume das seit 380 Millionen Jahren selber regeln. Und das kann man auch gut sehen. Julia aus Nürnberg schreibt nochmal zum Thema Nationalpark. Bayerischer Wald, da haben wir auch mal eine Meldung gehabt, mit den, dass dort aus der Natur, / Kernzone, 18 Hektar rausgenommen werden sollen. Rausgenommen werden sollen wegen Borkenkäferbekämpfung, obwohl diese Naturzonen so weit weg sind vom Rand des Nationalparks, dass der Borkenkäfer, darum geht es nämlich, gar nicht in die anliegenden Privatwälder fliegen kann, selbst wenn er will. Die fliegen einfach nicht so weit und die dort gefährden kann. Also diese angrenzenden Fichtenmonokulturen, auch teilweise von großen Adeligen, das muss man ganz klar sagen, die haben da halt Fichte gepflanzt in Monokulturen und die gehen jetzt ein. Das sehen wir ja überall. Mit einem Nationalpark in der Nähe hat man mal wieder einen Sündenbock gefunden, nämlich den Nationalpark. Hurra! Und die machen ja schon, was ich persönlich überhaupt nicht gut finde, in einem Streifen von bis zu einem Kilometer Tiefe hacken die alles ab, was nach Borkenkäfer aussieht. Also dafür ist ein Nationalpark ja eigentlich nicht da. Der soll ja den Prozess laufen lassen, ohne Beeinflussung. Aber gut, ein Riesenkompromiss bis zu einem Kilometer Tiefe. Auch so weit fliegt ein Borkenkäfer nicht. Die fliegen normal so 500 Meter weit. Darf man da alles abräumen? Und jetzt geht man noch weiter rein. Einfach, weil da Schreihälse sind. Hubert Aiwanger lässt grüßen und hackt dann einfach dort auch nochmal in 18 Hektar. Das ist jetzt keine Riesenfläche in einem Nationalpark. 18 Hektar sind 0,18 Quadratkilometer. Der Nationalpark ist deutlich über 200 Quadratkilometer groß, aber das ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber da wird ein Fass aufgemacht. Man kann ja auch diese für immer und ewig versprochenen Zonen, wo keiner mehr reingeht, ich schwöre es wirklich, so ungefähr, und sagt, ach, jetzt doch wieder. Bloß weil irgendeiner schreit und es ist wissenschaftlich nicht haltbar. Das hat keinen Effekt auf die Borkenkäferpopulation in den angrenzenden Privatwäldern. Man macht es halt einfach so, wenn einer schreit, dann wird halt was gemacht. Gut, ich glaube, wir haben tatsächlich noch eine letzte Frage. Und die kommt, jetzt gucke ich gerade, ob hier überhaupt ein Name dabei ist. Ob ich das über die E-Mail-Adresse rauskriegen kann. Lucy. Lucy sagt, das ist ihr Lieblingspodcast, vielen Dank, und möchte etwas über den Harz und seine Zukunft erfahren. Da fahre ich jetzt übrigens gleich nachher hin. In den Harz könnte ich theoretisch einen Podcast machen, ich gehe da aber mit Freunden spazieren. Also meine Frau ist dabei, sind unsere guten Freunde dabei. Und ich glaube, das würde denen schwer auf die Nerven gehen, wenn ich da einen Podcast mache. Ich mache ja immer schon Instagram- und Facebook-Sachen unterwegs. Also mit mir durch den Wald zu gehen, ist echt ein bisschen anstrengend. Aber über den Harz selber habe ich auch schon berichtet, kann ich aber gerne nochmal machen, wenn sich da was Aktuelles tut. Also wir hatten das schon mal im Zusammenhang mit Waldbränden, auch mit dem Nationalpark, mit Totholzräumung, mit solchen Sachen habe ich schon berichtet und werde ich in Zukunft auch sicher nochmal tun, liebe Lucy. Ja, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr wieder so lange mit mir dabei wart. Also mir macht es, wie gesagt, immer eine riesen Freude mit euch. Es hat draußen aufgehört zu regnen, wunderbar. Dann springe ich gleich wieder in den Wald und sammle spannende Fakten für euch für den nächsten Podcast, für die nächste Podcast-Folge. Also, ganz lieben Dank, dass ihr wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.